Ja, die Gemeinde ist tatsächlich wieder im Lobpreis gewachsen. So schön, euch zu sehen und mit euch diesen Gottesdienst zu feiern. Wir feiern ja nicht einfach Gottesdienst als solche Sache, sondern wir feiern unseren Gott. Und das darf man wirklich spüren in unserer Mitte, dass wir feiern. Wenn wir feiern, kracht es manchmal auch so richtig. Boah, was? So ist Gott. Ich wünsche euch, dass heute Morgen so ein Aha-Erlebnis entsteht an der einen oder anderen Stelle. Und das dürft ihr gerne zum Ausdruck bringen. Nicht so, wie es früher in diesem alten Lied hieß, das ich als Teenager gehört habe. Wir Christen sind ja fröhlich. Wir zeigen es nur nicht so. Ihr dürft es gerne zeigen, wenn ihr euch freut. Auch heute. Ich freue mich an den Bibeltext, über den ich heute sprechen kann. Ein letztes Mal, auf jeden Fall in diesem Jahr 2019, aus der Apostelgeschichte. Wie fasziniert mich. Da ist so viel Leben drin, so viel Bewegung, so viel Neues entsteht. Und so ist es auch in Kapitel 17. Ihr habt vielleicht gelesen auf der Karte, Joachim Glöckler predigt heute über Apostelgeschichte 17. Und wer weiß, vielleicht hat der ein oder andere von euch gedacht, das will ich wissen, über was der predigt. Ich lese vorher schon mal Apostelgeschichte 17. Darf ich mal fragen, hat das jemand getan? Also jemand hat sich gerade die Haare nach hinten. Aber das war kein Zeichen für ja. Okay, wir müssen noch mehr darauf achten, Miriam, das anzufeuern. Lest in der Schrift und guckt, was predigen die denn eigentlich? Vergleicht das miteinander. Ich glaube, das ist eine gesunde Haltung. Das werdet ihr auch in dieser Predigt noch merken. Apostelgeschichte 17 beschreibt die Missionsreise von Apostel Paulus. Vielleicht müssen wir jetzt gerade die Spots hier vorne ausmachen, damit es besser sichtbar wird. Wir haben in Apostelgeschichte 16 den Bericht, wie Paulus von Troas aus nach Philippi gestartet ist, um zum ersten Mal eben das Evangelium nach Europa zu bringen. Und dort, die Geschichte ist spannend für sich und ich habe dieses Jahr auch schon drüber gepredigt, ist er ja verhaftet worden mit seinem Freund Silas und geschlagen worden ohne Urteil. Und dann wurden sie unter denkwürdigen Umständen wieder entlassen und aus der Stadt hinaus komplimentiert. Und er hat gesagt, nee, nicht so hähliche, sondern wirklich, ihr begleitet uns, ihr Stadtoberen. Dann sind sie aus Philippi wieder raus. Aber wohin? Das lesen wir in Kapitel 17 der Apostelgeschichte, wo Paulus und Silas dann weitergezogen sind. Nämlich über die Via Ignatia, eine Römerstraße, nach Thessaloniki. Dort war vielleicht der kürzeste Aufenthalt während all diesen Missionsreisen, die Paulus hatte. Wir wissen, dass er dort nicht viel länger als 3 Wochen sich aufgehalten hat oder aufhalten konnte. Und er ist dann weitergezogen, auch wieder Via Ignatia Richtung Beröa. Und das mute ich euch jetzt zu. Den Text möchte ich euch lesen und wer will, kann in seiner Handybibel oder analogen Papierbibel mitlesen und vergleichen. Vers 1. Nun zogen Paulus und Silas durch die Städte in Amphipolis und Apollonia und kamen nach Thessalonich, wo es eine jüdische Synagoge gab. Wie gewohnt ging Paulus zur Synagogenversammlung und legte den Leuten dort an 3 Sabbaten die Schrift aus. Ausführlich erläuterte er die Prophezeiungen über das Leiden des Christus und über seine Auferstehung von den Toten und sagte, dieser Jesus, von dem ich euch erzähle, ist der Christus. Einige Zuhörer ließen sich überzeugen und bekehrten sich, darunter zahlreiche gottesfürchtige Griechen sowie viele angesehene Frauen der Stadt. Doch die einflussreichen Juden wurden neidisch. Sie gebrauchten einige üble Männer von der Straße dafür, dass sie das Volk aufhetzten und einen Aufruhr anzettelten. Sie zogen vor das Haus von Jason, um Paulus und Silas zu fassen und in die aufgebrachte Menge hinauszuzerren. Da sie die beiden nicht fanden, packten sie Jason und einige andere Gläubige und schleppten sie vor die Obersten der Stadt. Paulus und Silas haben die ganze Welt aufgewiegelt und jetzt bringen sie auch unsere Stadt in Aufruhr, riefen sie. Und Jason hat sie in sein Haus aufgenommen. Sie alle haben den Kaiser verraten, denn sie fordern die Menschen auf, einem anderen König, diesem Jesus, die Treue zu halten. Als die Einwohner der Stadt und ihre Obersten das hörten, brach ein Tumult los. Doch nachdem Jason und die anderen Gläubigen eine Bürgschaft hinterlegt hatten, ließen die Beamten sie frei. Noch in derselben Nacht schickten die Gläubigen Paulus und Silas nach Beröa. Als sie dort ankamen, gingen sie in die Synagoge. Die Einwohner Beröas waren offener als die Leute in Thessalonich und hörten die Botschaft Gottes mit Interesse an. Tag für Tag forschten sie in den Schriften nach, um zu prüfen, ob Paulus und Silas tatsächlich die Wahrheit lehrten. Die Folge war, dass viele Juden und viele vornehme griechische Frauen und Männer zum Glauben fanden. Als jedoch einige von den Juden aus Thessalonich erfuhren, dass Paulus nun in Beröa das Wort Gottes verkündigte, kamen sie und hetzten die Leute auf. Die Gläubigen schickten Paulus daraufhin rasch an die Küste. Silas und Timotheus blieben zurück. Die Begleiter des Paulus reisten mit ihm bis nach Athen, dann kehrten sie nach Beröa zurück und überbrachten Silas und Timotheus die Nachricht, ihm schnell nachzukommen. Die Apostelgeschichte ging ja weiter. Sie sind immer auf der Reise gewesen, die Apostel, und haben überall das Gleiche getan. Auf ihrer Mission. Paulus lebt in seiner Berufung völlig auf. In dieser Missionsreise wird er vom Heiligen Geist geleitet. Wir wissen ja, dass er eigentlich in diesem Gebiet in Kleinasien bleiben wollte. Er wusste um seine Berufung, das Evangelium in jeden Ort zu bringen, überall. Aber der Heilige Geist hat gesagt, nein. Er hat eine andere Führung für ihn bereitgehalten. Und als dann das klar war durch einen Traum, durch eine Vision, die er bekommen hat, wusste er, ich muss nach Europa. Und dort hat er fortgesetzt, was er in Kleinasien begonnen hat. Er ging dahin, wo die Menschen waren. Interessanterweise an große Städte, strategisch gelegen, wo man viele andere noch erreichen konnte. Und so kam die erste Gemeinde in Philippi dazu und dann in Thessalonich. Er konnte einfach nicht schweigen von dem, was er erlebt hatte. Er konnte nicht schweigen. Man konnte über Paulus vielleicht viel sagen, aber man konnte nicht sagen, dass er irgendwann mal den Mund gehalten hätte, von Jesus zu reden. Hammer. Und das ohne ein Blatt vor den Mund zu nehmen und ohne Sorge, was mit ihm geschehen könnte. Ich kann nicht schweigen von dem, was er getan hat. Das hat ihn getrieben. Und damit wollte er andere anstecken. Im 2. Korintherbrief schreibt er mal, wir alle, die wir Jesus nachfolgen, die wir seine Zeugen sind, wir sind jetzt Botschafter für Christus. Nicht nur ich als Apostel mit einer besonderen Beauftragung, jeder, der zu ihm gehört, ist aufgefordert, ein Zeuge von Jesus, ein Botschafter für ihn zu sein, da wo man lebt. Kennst du deine Berufung? Lebst du in dieser Berufung? Und da kommt er, wie gesagt, in Thessalonik an. Warst du schon mal außer mir in Thessaloniki? Mal zum Urlaub wenigstens vorbeigekommen. Da kann man auch über die Via Ignatia laufen übrigens. Ja, das steht heute noch so ein Schild an der Straße. Und dort legte er an 3 Sabbaten die Schrift aus. Das war ja nicht die komplette Bibel, es war ja nur die Schriftrollen des Alten Testaments vorhanden in der Synagoge. Die hat er dann sich geben lassen, hat sie ausgelegt. Das waren die Propheten, die über Christus gesprochen haben. Und dann hat er ihnen erklärt, er ist gekommen. Und als er dann nach kurzer Zeit diese Stadt schon wieder verlassen musste, hat er später einen Brief an diese junge Gemeinde geschrieben, den 1. Thessalonicher Brief. Voller Sorge, vielleicht auch wie haben die das verkraftet, dass ich nach 3 Wochen schon gehen musste, unter diesen eigentlich skandalösen Umständen, wo mir so viel Gegenwind ins Gesicht geblasen hatte. Und da schreibt Paulus im 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 1, Vers 5, denn als wir euch die gute Botschaft brachten, geschah das nicht nur mit Worten, sondern auch mit Kraft. Denn der Heilige Geist gab euch Gewissheit, dass wir euch die Wahrheit sagten. Ich finde das äußerst spannend, dass das hier so steht. Das ist nicht das einzige Mal im Neuen Testament und auch nicht in den Briefen, dass wenn das Wort verkündigt wurde, dann war das nicht einfach eine Blabla-Sprechformel im Cartoon. Das war mit Kraft, Dynamis. Da war eine Kraft am Wirken, die über die reine Rhetorik weit hinausging. Paulus schreibt es an einer anderen Stelle den Korinthern mal: Ich kam zu euch nicht mit überredenden Worten. Ich war eigentlich voller Furcht und Zittern bei euch. Das, was da am Wirken war, das war die Kraft Gottes, die Kraft des Heiligen Geistes. Und wenn solche Worte uns erreichen, dann merken wir es ganz genau. Dann merken wir einen Unterschied. Es wird von diesen zwei Jesus-Jüngern berichtet, die nach der Kreuzigung völlig enttäuscht und entmutigt von Jerusalem in ihre Heimat nach Emmaus zurückgewandert sind. Und hat sich einer dazugesellt und sich mit ihnen unterhalten. Warum seid ihr traurig? Erzählt, ja, weißt du nicht, was passiert ist? Und dann hat er mit ihnen geredet. Und als sie in Emmaus waren und ihn eingeladen haben zu bleiben, weil das Gespräch mit ihm so packend war, da hat er noch das Brot mit ihnen geteilt. Und dann haben sie gemerkt, wer es ist. Jesus. Und er scheint ja offensichtlich zu leben. Er ist nicht mehr tot. Und dann sind sie sofort nach Jerusalem zurückgejoggt. Das müssen wir den anderen sagen. Und sagten sich, brannte nicht unser Herz, als er mit uns redete. Wenn das Wort Gottes zu uns kommt, mit Kraft, dann passiert was in unserem Herz. Und wir merken es. Dass wir es mit dem lebendigen Gott zu tun haben, mit seinem Anspruch an unser Leben, mit seinem Zuspruch für unser Leben. Und das lässt uns nicht kalt. Brannte nicht unser Herz, als Petrus an Pfingsten vor die Menge der Menschen trat und als einfacher Fischer das Evangelium erklärt hat. Mit seinen Worten, die der Heilige Geist ihm gegeben hat, mit einem Mut und einer Kühnheit, die er vorher vielleicht nicht hatte, aber vom Geist Gottes kam. Da ging's den Menschen durchs Herz. Wenn das Wort Gottes kommt und durchs Herz geht, liebe Leute, dann lasst nicht zu, dass ihr euch abwendet und so tut, als ob nichts war. Wann brannte dein Herz eigentlich zum letzten Mal, wenn das Wort Gottes kam? Wenn du gemerkt hast, ups, spricht es genau da rein, genau in meine Lebenssituation rein. Wann war das letzte Mal, wo du gemerkt hast, hey, Gott sieht mich. Er sieht mich nicht nur an den Sonnentagen, er sieht mich auch in den Regentagen und wenn es friert und kalt ist. Und er sieht mich jetzt in meiner Situation. Er redet jetzt hinein. Und wir brauchen das. Was hat Gott dir das letzte Mal gesagt? Gab es ein Wort, das aufgeleuchtet ist in irgendeiner Weise? Bei mir war es in den letzten Tagen Psalm 1. Die Erinnerung, wer so bei ihm bleibt in seinem Wort, der ist gepflanzt wie ein Baum an den Wasserbächen und der seine Frucht bringt zu seiner Zeit, hat mich richtig getröstet. Herr Joachim, du bringst deine Frucht zu deiner Zeit. Bleib bei mir. Es kommt. Es kommt. Was ist in letzter Zeit in dein Herz gekommen vom Wort Gottes? Sei es durch eine Predigt, sei es durch eine Internetpredigt, die du downgeloadet hast, sei es durch einfach das Aufschlagen des Losungsbuchs. Gott will reden. Er ist ein Gott, der reden möchte. Mit Kraft in unserem Herzen Veränderung bewirkt. Vielleicht hat Gott dich ermutigt, vielleicht hat er dich aber auch ermahnt, von einer Sache die Finger zu lassen, weil sie dir schadet. Vielleicht hat er dich einfach beauftragt, wie den Apostel Paulus, geh dorthin, nicht hierhin, geh dorthin. dort habe ich mit dir was vor. Und Paulus ist fasziniert über die Nachrichten, die er gekriegt hat aus Thessalonich. Als er da sitzt und diesen ersten Brief schreibt und sich erinnert, als ich bei euch war und dieses Evangelium gepredigt habe von Jesus, das war wie eine Explosion, das war mit Kraft und das hat in euch ganz viel ausgelöst. Ihr habt Gewissheit bekommen, dass meine Predigt nicht menschenerdacht war, sondern dass es Gottes Botschaft ist. Ihr habt erfahren, dass es die Wahrheit ist. Es hat euer Leben verändert. Und dann schreibt er in Vers 6 weiter: Ihr seid Nachahmer geworden. Nachahmer. Wir hatten ja kürzlich unsere Sabine mit dem kleinen Milan zu Besuch und die Biene macht sich manchmal einen Spaß draus, dem Milan Worte vorzusagen und ihn aufzufordern, nachzusprechen. Happy Birthday war das Thema. Milan, sag mal Happy. Und er sagt, Abby. Das war so süß. Er konnte das nachahmen. Birthday war noch ein bisschen schwierig. Und auch zu sehen, wie scharf er beobachtet, ob es die Mama ist oder ob es wir sind, wenn wir irgendetwas machen, was er guckt uns zu. Er guckt uns zu und macht manches nach, was er halt versucht und kann. Habt ihr auch schon erlebt, oder? Kinder sind wahnsinnig gute Beobachter. Man sagt auch schlechte Deuter, aber sie beobachten. Und in der Erziehung gibt es so einen Satz, die beste Erziehung nutzt nichts, sie machen euch doch alles nach. Und die Erziehung von Paulus, dort, so kurz sie auch war, innerhalb von 3 Sabbaten, die Schriften auszulegen, jeden Augenblick der Zeit zu nutzen. Wir wollen wirklich hören aus der Schrift, wer Christus ist. Wir wollen lernen, lernen, lernen. Wir haben auch den Paulus beobachtet, wie er das macht. Aus jeder Perspektive und haben sich ihre Gedanken gemacht. Und Paulus sagt, ihr seid Nachahmer geworden. Ihr seid Nachahmer geworden. Das Wort habt ihr unter Bedrängnis aufgenommen. Ja, hallo. Die beste Botschaft der Welt wurde bekämpft. Und die Botschafter wurden bekämpft. Paulus wurde bekämpft. Das hat er in Philippi erlebt. Das musste er in Thessaloniki erleben und an vielen anderen Orten auch. Und sie haben das wahrgenommen, dass der Paulus niemals aufgab, dass er den Mund nicht gehalten hat, dass er dieses Evangelium mutig weitererzählt hat, obwohl so viel Widerstand war. Obwohl ihnen von Anfang an klar war, dass der Weg mit Jesus was kosten wird, haben sie sich darauf eingelassen. Es ist immer schwierig, in der Predigt Menschen zu zitieren, die vielleicht, wenn man die Predigt downloadet, zum Beispiel im Iran, dann namentlich erwähnt werden und gesucht werden möglicherweise. Aber das spielt heute, glaube ich, keine Rolle mehr in diesem Fall. Aber als Mohammed hier im Sommer zum Glauben kam an Jesus, da haben wir per WhatsApp manche Gedanken ausgetauscht. Und er hat mir eine Nachricht geschickt, die hat mich tief beeindruckt. Da hat er ein Gebet zitiert, ich meine eines Missionars, der darum gebetet hat: Gott, ich bitte nicht, dass die Wege leichter werden, sondern ich bitte darum, dass du mir die Kraft und den Mut gibst, in diesen Wegen standzuhalten. Und da habe ich gedacht, boah, das hat er jetzt schon gelesen und jetzt schon verstanden und mir weitergeschickt. Ihr seid Nachahmer geworden. Ihr gebt nicht einfach auf, ihr schmeißt nicht einfach hin, ihr lasst euch nicht einfach runterziehen und entmutigen. Ihr seid Nachahmer geworden von Paulus. Obwohl es klar war, es ist nicht immer ein Zuckerschlecken, Jesus nachzufolgen. Es ist nicht immer leicht, im Alltag Jesus zu bekennen vor dem Nachbarn, der vielleicht schwierig ist, oder dem Chef oder dem Kollegen oder dem Kameraden der Ausbildung oder der Schule. Es ist nicht immer leicht. Nicht alle freuen sich und applaudieren uns, wenn wir sagen, ich bin Christ. Und ich denke über diese Sache, die du gerade gesagt hast, nicht so wie du. Ich habe da eine andere Meinung. Ich bin überzeugt, dass... Sind wir bereit, Position zu beziehen? Sind wir bereit, Nachahmer zu werden? Paulus sagte dieser Gemeinde komplett, ihr seid Nachahmer geworden. Ihr wisst, dass es einen Preis gekostet hat, Jesus zu folgen. Und das hat euch nicht abgehalten, weil ihr wisst, das, was ihr gewonnen habt in Jesus, dafür lohnt es sich, alles auf sich zu nehmen. Ja, man kann Nachahmer werden, wenn man das richtige Vorbild hat. Und die hatten ja schließlich den Paulus und wer war noch dabei? Silas und Timotheus. Das waren alles so richtig Powercracks. Ne? Das waren Jünger, naja. Die brauchten auch alle Ermutigung. Die haben auch nicht in jeder Situation sofort Hurra und Halleluja gesagt. Aber das waren Männer. Die haben das vorgelebt. Überzeugend vorgelebt. Denen hat man offensichtlich abgenommen, was sie gesagt haben. Dass es authentisch war, dass es echt war, verlässlich war. Wen hast du zum Vorbild? Den du nachahmen möchtest. Also ich weiß noch, der Uli Loth und ich, wir sind mal, das war 1985, nach Berlin gefahren. Da war von, nicht von OM, sondern von, wenn es uns einfällt, sagen wir es euch, das war schon viele Jahre her, Studentenbewegung, Campus für Christus, Campus für Christus. Eine Großveranstaltung. Unter anderem war George Furver eingeladen, der Gründer und Leiter von OM damals. Und er hat gepredigt. Leute, ich bin an dem seinen Lippen gehangen. Ging dir wahrscheinlich nicht viel anders, Uli. Ich weiß nicht, du hast auch noch andere Redner gehabt, die dich beeindruckt haben. Aber das war für mich derjenige, wo ich gedacht habe, wow, der Mann hat Mut. Der hat was gewagt. Der hat alles aufs Spiel gesetzt, alles eingesetzt fürs Reich Gottes. Von dem möchte ich mir eine Scheibe abschneiden. Wen hast du, wo du sagst, wow, dieser Mensch, ob Frau oder Mann, ist mir ein Vorbild im Glauben. So wie die mit Jesus leben, so wie die in der Kraft vom Heiligen Geist gehen, so wie die ihre Begabungen, die Gott ihnen geschenkt hat, einsetzen, dann möchte ich eine Scheibe mir abschneiden. So wie die auch durch die Schwierigkeiten des Lebens gehen, mit Gott in der Gewissheit, er geht mit. Das will ich auch können. Wem folgst du nach? Ich glaube, es ist wichtig, dass wir Vorbilder haben, die wir nachahmen können. Paulus lebt heute nicht unter uns. Wir können die Schriften lesen und das ist gut so. Und uns manches auch vorstellen. Aber ich glaube, wir brauchen auch heute Menschen, die uns das vorleben. Authentisch vorleben. Und wo wir sagen, so wie diese Person Gott liebt, so wie diese Person die Heilige Schrift liebt, so wie diese Person die Menschen liebt, das steckt mich an. Das will ich auch tun. Und da will ich nicht nachlassen drin. Und dann kommt der Vers 7 im 1. Thessalonicher Brief. Es geht hammerhaft weiter. Ihr seid nicht nur Nachahmer geworden, ihr seid Vorbilder geworden. Ja, hallo. Die waren doch noch gar nicht so lange Christen. Die haben noch nicht mal für Alpha-Kurs in 3 Wochen, gell? Die haben 3 Wochen so ihren großen Lehrer gehabt, den Paulus. Und dann mussten sie einfach aus den Schriften lesen, mit einem wahnsinnsinneren Hunger. Und haben sich ausgestreckt nach Gott. Und haben so vieles erlebt in dieser Zeit. Der Apostel war schon längst weg, da haben sie so viel erlebt. Die konnten auch nicht mehr schweigen. Ich habe von Paulus gesagt, dass er nicht aufgehört hat, von Jesus zu reden. Überall, wo er hinkam, hat er gesagt, er ist der Christus. Er ist der Retter. Und ihm sind sie nachgefolgt und haben ihn nachgeahmt und haben sein Vorbild übernommen und es selbst gelebt. Denn Paulus schreibt, ihr seid Vorbilder geworden von euch aus, Thessaloniki, haben wir das Bild gerade nicht, egal. Von Thessaloniki aus ist das Wort erklungen. Sie waren mutige Bekenner ihres Glaubens. Sie haben erzählt, was sie gehört haben und erlebt haben. Und diese Handelsmetropole, diese Hafenstadt Thessaloniki war ja bestens geeignet, dass nach allen Himmelsrichtungen Botschaften rausgegangen sind. Und so hat Paulus von ganz anderen Orten als Thessaloniki gehört, was in Thessaloniki passiert ist. Was sagt man eigentlich von uns hier in der Rennfeldstraße? Fallen wir in der Großstadtmetropole Pforzheim auf, dass die Menschen in unserer Stadt sich fragen, boah, was ist eigentlich hier los? Habt ihr schon gehört, da in der Rennfeldstraße? Ah, das ist der Hammer, da müssen wir mal hin. Das müssen wir mit eigenen Augen sehen und hören, was da los ist. Reden die Menschen von uns? Was wird von dir erzählt in deiner Nachbarschaft? Was geht aus von uns? Ich finde das so inspirierend, was dort in Thessaloniki geschehen ist. Aber wir wissen, sie haben es aufgenommen unter größten Schwierigkeiten, haben ein Vorbild vor Augen gehabt und wurden dadurch selbst schon für andere zum Vorbild, haben andere durch ihr Leben inspiriert. Aber wir wissen, Paulus durfte nicht sehr lange dort bleiben, weil sie ihn auch dort schon wieder erwischt haben, verfolgt haben. Und die Glaubensgeschwister haben gesagt, Paulus, du musst weiterziehen. Geh nach Beröa. Und dort ist er hingekommen. Und wir haben ja den Text gelesen. Diese waren edler gesinnt, nahmen das Wort bereitwillig auf. Sie haben es sogar verglichen. Sie waren hungrig. Du spürst es als Prediger, wie die Hörer auf die Worte eingehen. Ich habe da mal auch eine Predigt angeguckt von ICF Karlsruhe. Da hat einer der Mitarbeiter einen Trailer vorbereitet, in dem er das dargestellt hat, was ich gerade versuche zu predigen. Wie ein Zuhörer während der Predigt da sitzt. Vielleicht könnten wir das spontan mal spielen. Du kommst mit dem Stuhl nach vorne, einfach einen Stuhl. Und du bist jetzt mein Predigtzuhörer. Und du machst alles andere als mir zuhören. Also ich bin am Predigen und versuche die Aufmerksamkeit der Gemeinde zu bekommen. Aber es ist schwer, gegen die digitale Welt anzukommen, denn man ist ja so informiert und beschäftigt, anstatt zuzuhören. Aber jetzt machen wir es mal richtig, gell? Also Gemeindegründung Beröa, das war eine andere Gesinnung bei diesen Leuten, die waren voll interessiert, die nahmen das Wort bereitwillig auf, die haben zugehört und du spürst es als Prediger, ob die Leute dir wirklich folgen. Könnte auch sein, ich predige furchtbar langweilig, dann fällt es schwer irgendwie bei der Sache zu bleiben. Nach 20 Minuten schaltet man sowieso ab wahrscheinlich, aber es war eine große Bereitwilligkeit, das aufzunehmen, dabei zu sein. Die haben das dem Paulus spürbar entgegengebracht. Deshalb steht da in der Apostelgeschichte auch, so schreibt es Lukas, die waren edler gesinnt als in Thessaloniki. Obwohl dort viele auch zum Glauben kamen, war es in Beröa spürbar eine andere Atmosphäre. Wow. Beröa. Mann. Vielen Dank. Ab jetzt bitte immer so. Sie forschten in der Schrift. Sie nutzten die Möglichkeiten, die sie damals hatten, um die Schrift zu lesen. Nützt du sie heute auch? Es gibt so viele Möglichkeiten. Wir haben so viel Bibel in Deutschland, so viele Übersetzungen. Ich weiß nicht, wie viel das momentan der Durchschnitt ist an Bibeln, die jeder deutsche Christ in seinen Regalen stehen hat. Liest du eine davon? Mich fasziniert es, wenn ich bin so frei, hoffe, es ist euch nicht peinlich, aber ich weiß es ganz gewiss vom Paul, ich weiß es ganz gewiss vom Detlef, aber ich glaube, der Detlef hat auch schon Nachahmer gefunden, dass es diese digitale Bibel gibt, die YouVersion, und wo man sich gegenseitig Hilfestellung gibt, um Bibel zu lesen, dran zu bleiben, wo eine Dynamik entsteht, eine Offenheit. Und wenn wir die Bibel aufnehmen, aufsaugen, dann macht das was mit uns. Es hat Kraft, es hat Kraftwirkung, es verändert unser Denken. Die Früchte dort in Thessalonik waren eindeutig. Viele kamen zum Glauben. Viele kamen zum Glauben. Wenn du dem Wort Gottes Raum gibst, wird Glauben wachsen. Wenn du das Wort Gottes weiter sagst, wird Glauben entstehen. Viele wurden gläubig. Und du erlebst die Entfaltung, die Kraftentfaltung vom Wort Gottes, nur wenn du es auch liest. Nimm es. Kraftfutter. Besseres Müsli kriegst du nicht morgens. Und das soll kultiviert werden. Und damit möchte ich mit einer Geschichte zum Schluss kommen. Diese Liebe zum Wort Gottes zu kultivieren. Pastor Ron van der Spöhl erzählte schon 2008, durch meine Besuche bei pakistanischen Gemeinden habe ich die verfolgte Kirche kennengelernt. Vor einiger Zeit hatte ich als Mitglied des Vorstandes von Open Doors die Gelegenheit, in Pakistan Predigtlehre zu unterrichten. Am Ende des Seminars sollten alle Teilnehmer eine Predigt halten. Noch immer bin ich von einigen Begegnungen während dieses Kurses sehr bewegt, noch mehr aber von den Predigten, die einige gehalten hatten. Während eines Seminars kam eine Frau mit einem Notizbuch in der Hand nach vorne. Ich saß mit einem Übersetzer, der mit mir die Predigt flüsternd übersetzte, in der ersten Reihe. Die Frau ging also nach vorne, ließ ihr Notizbuch neben meinem Stuhl fallen. Ich hob es auf, sah die unbeschriebenen Seiten und dachte, seltsam, die hat überhaupt nichts notiert. Ich gab ihr das Notizbuch zurück und sie ging weiter. Die Studenten hatten mit mir gemeinsam Predigten erarbeitet, die sich auf das Pauluswort stützten. Ich wollte von nichts anderem sprechen als von Jesus Christus und seinem Tod am Kreuz. Dabei war ich schwach und elend und zitterte vor Angst. 1. Korinther 2, Vers 2 und 3. Die Frau begann ihre Predigt. Ja, so ist es. Ich stehe vor euch und zittere vor Angst. Denn ich kann nicht lesen. Aber mein Leben lang habe ich die Geschichten aus der Bibel gehört. Und ich habe sie alle behalten. Und in dieser Woche habe ich alles behalten, was im Seminar gelehrt wurde. Und dann hielt sie eine Predigt, an der sie mit Herz und Seele beteiligt war. Wir waren alle sehr bewegt und ganz entgegen der üblichen Gepflogenheiten applaudierten die Zuhörer dieser Frau, sogar die anwesenden Männer. Und dann sagt er weiter, was ich heute weitergeben möchte, ist Liebe zum Wort Gottes. Die Bibel ist für mich etwas sehr Alltägliches. Was bedeutet das? Ich habe eine Bibel auf meinem Nachttisch und eine auf meinem Schreibtisch. In meiner Jackentasche ist auch eine, ein kleines Format. Ich habe immer eine Bibel zur Hand. Und das hielt ich auch für normal, bis ich nach Pakistan kam. Ich sah, wie die Menschen dort mit der Bibel umgingen. Das berührte mich sehr. Es gab eine Zeit, in der es da nicht genug Bibeln für alle Christen gab. Oft hatten Christen nur einen Teil der Bibel. Ich sprach mit einem Pastor dort und der sagte mir, dass er lange Zeit nur über einen Teil der Bibel hatte predigen können. Schließlich tauschte er seinen Bibelteil mit jemandem, der einen anderen besaß. Was mir dort begegnete, war Liebe zum Wort Gottes. Bei Temperaturen von 45 Grad Celsius trafen sie sich dort auf den Feldern, lasen die Bibel und redeten darüber. Ein solcher Eifer ist mir selbst verloren gegangen. Dieser Eifer, das Wort Gottes zu studieren, es zu lesen, Entdeckungen darin zu machen, dort ist er mir wieder begegnet. Und seitdem lese ich meine Bibel wieder anders. Wie ist heute deine Beziehung zum Wort Gottes? Ich möchte es nicht anklagen sagen, sondern werben sagen. Lass dich neu drauf ein. Lass dich neu davon beschenken, diese Schätze zu entdecken in deinem Leben. Ermutigung zu erfahren. Du kannst heute das in ein Gebet fassen und den Heiligen Geist darum bitten, dass er deinen Hunger auf das Wort Gottes neu entfacht. Du kannst den Heiligen Geist auch darum bitten, dass er in dir neu diesen Mut entfacht, Nachahmer von Paulus zu sein. Ich bin so dankbar, ich weiß nicht, ob sie heute da ist, ich sehe sie jetzt nicht, aber im Sommer bin ich im August mit der Gitarre darüber in den Stadtpark. Da haben wir die Sandra kennengelernt, gell? Und im Stadtpark, ich habe halt gesagt, ich gehe da hin und wer mit will, darf mitkommen. Und da hat sich unter anderem die Katharina Rochette eingefunden. Und sie war eine derjenigen, die am mutigsten auf die anderen Menschen, die um uns herum waren, zuging, hat unter anderem die Sandra eingeladen zum Alpha-Kurs. Sie ist Nachahmerin geworden, die Katharina. Werde Nachahmer. In der Weise, dass du von Jesus redest, mit deinem ganzen Leben und mit deinen Worten. Und wir werden erleben, wie unser Leben mit Christus an Dynamik gewinnt, an Kraft gewinnt, wie er immer mehr sichtbar wird, wie wir zum Gesprächsstoff werden hier in der Stadt Pforzheim, wenn wir mutig rausgehen. Ich möchte euch einladen und ich möchte darum jetzt beten, bevor ich Amen sage. Vater im Himmel, wenn wir in der Apostelgeschichte lesen, da ist so viel Aktion. Da ist so viel von Leben, das von dir geleitet wird, wo du dich offenbarst, wo du handeln kannst. Und ich bitte dich für uns alle, ich bitte dich für mich selbst, dass wir uns nicht zufrieden geben an der Stelle, wo wir jetzt gerade stehen, sondern dass wir neu aufwachen dafür und sagen, Herr, ich möchte, dass mein Leben verändert wird durch deinen Geist, dass ich mich senden lasse, dass ich in der kommenden Woche mutig bin, da, wo ich lebe, Zeugnis für dich zu sein. Und Herr, wo Müdigkeit war, dein Wort zu lesen, da weck diesen Hunger neu. Heiliger Geist, schaff diesen Hunger in unserem Herzen, dass wir nicht genug kriegen können von deinem Wort, dass es uns wichtiger wird als so vieles andere, was auf uns einprasselt und unsere Aufmerksamkeit will. Herr, wirke du in uns ganz neu durch deinen Heiligen Geist. Und danke, dass du es tun wirst. Bei jedem auch ganz besonders, der innerlich gesagt hat, ja, das brauche ich neu. Segne du uns dazu. Im Namen Jesu. Amen.